Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Servus beim Kaffeehaus-Talk. Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute begrüßen wir Gregor Baumgartner. Gregor ist ehemaliger österreichischer Eishockey-Profi, zweifacher österreichischer Meister und seit Mai General Manager bei den Black Wings 1992. Auch besser bekannt unter dem Namen Black Wings Linz. Gregor, schön, dass wir bei dir in Linz zu Gast sein dürfen. Auch für uns eine Premiere, Auswärtsspiel für den Kaffeehaus-Talk, sonst immer aus Wien, heute erstmals in Linz.
Ja, danke, freut mich, dass ihr mich besuchen kommt und freue mich schon auf das nette Gespräch mit euch jetzt.
Auf das freuen wir uns ebenso. Einleitend dürfen wir unseren Gast wie gewohnt kurz vorstellen. Der Gregor Baumgartner ist 41 Jahre jung und gebürtiger Steirer. Bereits als Jugendlicher ist er nach Kanada übersiedelt, um sich ganz seiner großen Leidenschaft, dem Eishockeysport, zu widmen. Die erste große Belohnung ist dann 1997 gefolgt, als er von den Montreal Canadiens im NHL-Draft gewählt wurde. Für eine NHL-Karriere hat es leider nicht gereicht, obwohl er auch 1999 sogar ein zweites Mal noch gedraftet wurde, diesmal von den Dallas Stars. Umso erfolgreicher verlief Gregors Karriere dann in Österreich in der heimischen Eishockeyliga. 2005 wurde er mit den Capitals zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Meister, mit den Vienna Capitals wohlgemerkt. 2012 hat er einen zweiten Meistertitel folgen lassen, diesmal mit den Black Wings Linz. Auch das österreichische Nationalteam-Trikot durfte er des Öfteren überstreifen, unter anderem bei 4 A-Weltmeisterschaften. Nach seinem Karriereende 2014 hat er diverse Jobs als Coach der rot-weiß-roten Nachwuchsnationalteams begleitet. Zudem wirkte er 2017-18 als Assistant Coach des österreichischen Nationalteams. Parallel dazu hat Gregor sein Unternehmen Get Better gegründet, das sich aus seinen Initialen G und B ableitet. Gregor hat im Zuge von Get Better vor allem zahlreiche Nachwuchs-Eishockey-Camps angeboten und in weiterer Folge ist auch dem österreichischen Sportsender Sky Sport Austria als Eishockey-Experte zur Verfügung gestanden. Seit Mai 2020 ist er nun General Manager bei den Black Wings 1992 und in dieser Position begrüßen wir ihn heute auch von meiner Seite nochmal recht herzlich.
Gregor, vorneweg beim Kaffeehaus-Talk ist nichts fix, außer die erste Frage: Welcher Kaffee darf es denn sein?
Ja, Cappuccino nehme ich oder Kaffeelatte.
Also sehr milchlastig, kann man sagen.
Richtig, ja, kein voller Kaffeetrinker.
Du bist im Alter von 14 Jahren nach Kanada ausgewandert, um alles dem Eishockey unterzuordnen. Erzähl uns doch bitte von deinen Anfangsjahren, vor allem so weit von zu Hause weg. Was waren die größten Herausforderungen und wie ist es dir vor allem in der Schule und im Alltagsleben ergangen?
Ich glaube, da muss man dazu sagen, dass ich damals nicht ausgewandert bin mit der Familie, sondern bin ja alleine ausgewandert. Wurde da von einem damaligen Spielagenten quasi eingeladen, meine Ausbildung in Kanada weiterzumachen. Und würde sagen, die größten Herausforderungen waren erstmals diese Trennung von der Familie, sich abzunabeln. Und das Zweite war sicher die Sprachbarrieren, die definitiv vorhanden waren. Ich bin ja nicht in den englischsprachigen Bereich in Kanada ausgewandert, sondern nach Quebec City. Und wie jeder weiß, dort ist es sehr französischlastig. Das war auch der Fall bei meiner ersten Gastfamilie, die sehr schwach in Englisch waren und mein Französisch natürlich limitiert war auf Zeichensprache. Und das war, sage ich unter Anführung, die größte Herausforderung, sich einmal anzupassen.
Du hast dir aber trotzdem auch im Eishockey vor allem sehr gut eingelebt, trotz sprachlicher Probleme zu Beginn, wie du gerade geschildert hast. Du bist nämlich 1997 für deine Leistungen im Nachwuchs-Eishockey mit einem Los im NHL-Draft 1997 belohnt worden. Dich haben die Montreal Canadiens gezogen. Der Draft-Day in Amerika ist immer ein riesiges Ereignis. Also in Österreich gibt es eigentlich diesbezüglich kaum etwas Vergleichbares und wahrscheinlich in ganz Europa nicht. Wie hast du die Tage vor dem Draft, beim Draft und auch die Zeit danach erlebt?
Na gut, im Eishockey allgemein oder auch wenn man es im Basketball oder Football ist, dass einer der größten Karriereschritte ist, einmal diese Möglichkeit zu bekommen, gedraftet zu werden, was ja nichts anderes bedeutet, dass jemand erkennt, dass man Talent in dieser Sportart hat, und das öffnet einmal die eine oder andere Tür. Der Tag an sich ist dann eigentlich schon fast der Abschluss des ganzen Prozesses. Du hast im Laufe dieser Monate davor etliche Listen, Ranglisten, wo eben diese Talente schon gehandelt werden. Und zu meiner Zeit war es auf jeden Fall so, dass du auch diese Leute der NHL-Teams triffst, sprich diesen Head-Scouts. Scouts sind nichts anderes als die diese Talente überall beobachten und dann diese Ranglisten erstellen, die dann auch zu persönlichen Gesprächen dich besuchen kommen und auch deine Persönlichkeit näher kennenlernen wollen und in welcher Form du auch Bereitschaft hast, dich dann auch weiterzuentwickeln. In meinem Fall, wenn ich mich recht zurückerinnere, waren es damals 17 Teams, mit denen ich Gespräche geführt habe. Das ist eigentlich sehr entspannend abgelaufen, ähnlich wie wir. Ja, das ist eigentlich in einem Restaurant oder in einem Kaffeehaus. Kommt der vorbei und er fragt einfach über dich als Person einiges nach, über den Sport, und versucht da einfach herauszufinden, wie ich vorher gesagt habe, die Bereitschaft, dich weiterzuentwickeln, weil nichts anderes ist es. Du wirst gedraftet aufgrund des Talentes, das dann auch weiterentwickelt werden muss. Und da wird es dann schon sehr spannend, wenn du weißt, es gibt viel Interesse. Ich war damals immer in den Top 20, 30, 40 gerankt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass man zumindest gedraftet wird. Wobei ich nicht die Wichtigste sehe, wie hoch dein Los oder wo man gezogen wird oder deine Chance bekommt, sondern dass man überhaupt diese Möglichkeit bekommt. Das ist das Ticket, dass du mit den echten NHL-Stars in ein Trainingslager darfst und dich dort einfach gegen die Besten zu beweisen. Und der Tag an sich ist natürlich dann sehr aufregend, einfach um festzustellen, oder wo du gedraftet wirst, welches Team eigentlich, weil das natürlich dann auch Möglichkeiten bietet. Umso weniger Stars sozusagen in diesem Team sind, umso größer die Chance. Also ein sehr aufregender Tag. In meinem Fall war es damals in Pittsburgh. Auch meine Familie war angereist und waren eben, wie du schon erwähnt hast, positiv überrascht, welch großes Spektakel das eigentlich ist.
Das heißt, du warst mit deiner gesamten Familie auch in der Halle dann und hast den ganzen Tag dort erlebt, weil das ist ja doch immer eine riesige Inszenierung. Bist du auf die Bühne übrigens gebeten worden?
Auf die Bühne kommt man nur, wenn diese erste Runde, quasi der erste Durchgang dieser Spieler, die zweite Runde, in dem Fall war ich in der zweiten Runde, also Anfang zweiter Runde, da wirst du dann runtergebeten, du gehst dann zu dem Tisch hin von dem Team, wo du gedraftet worden bist, bekommst dann das Leibchen und lernst dann einmal erstmal alle kennen, und am Abend dann gibt es natürlich diese Draftparty, wo es dann einfach mit anderen Dingen, bei Getränken und schon ans Näher kennenlernen geht.
Und wie war die Kommunikation seitens der Franchise in der Zeit danach, vor allem in den ersten Wochen? Also hast du von Beginn weg am Training teilgenommen oder bist du mal in die Summer League gegangen? Wie ist das abgelaufen?
Naja, grundsätzlich gibt es im Sommer sehr wenig. In Nordamerika werden die Spieler quasi selbst in die Pflicht genommen, Sommertraining zu machen. Du bekommst einen Plan. Vor diesen Treffs wirst du ja sehr oft schon getestet. Gibt es die ganz normalen Fitnesstests. Anhand dieser Fitnesstests bekommst du dann einen Sommerplan, für den du auch selbst zuständig bist. Im Normalfall, und in meinem Fall war es auch so, nimmst du dir einen Coach, einen privaten Fitnesscoach, der mit dir dieses Programm durcharbeitet. Und der erste Schritt in dem Fall ist dann wirklich dieses Camp. Bei den ein oder anderen Teams gibt es diese Rookie-Camps, das heißt, da kommen alle jungen, getrafteten, aber auch jungen, unterschriebenen Spieler hin, und du siehst einmal den ersten Vergleich mit deinen direkten Konkurrenten für die Plätze in der NHL. Und dann im Folge dann kommst du in dieses Main-Camp, wo dann wirklich alle Spieler, die unter Vertrag stehen, auch eben diese Topstars dabei sind. Und in Montreal war es so, da hat es kein Rookie-Camp, wie man es nennt, gegeben, sondern es geht direkt in das Main-Camp. Und da war die Kommunikation einfach so, du bekommst dann diese Einladung, dann wirst du durchgecheckt, medizinisch sowie auch fitnesstechnisch. Und da zeigt sich erstmal, wie ernsthaft du dein Ziel verfolgst. Und das war eben so, und das ist mir im ersten Jahr sehr gut gelungen auch.
Bei den Montreal Canadiens reichte es zu keinem NHL-Einsatz für dich. Trotzdem wurdest du dann zwei Jahre später, also 1999, von den Dallas Stars erneut gedraftet. Hast du dir dann eigentlich einen Durchbruch erhofft oder war für dich absehbar, dass du weiterhin in der AHL tätig sein wirst?
Naja, grundsätzlich, was es aufgezeigt hat, man konnte sich in den ersten 2 Jahren mit Montreal, sprich ich und mein Agent, wir konnten uns zu keiner Lösung einigen, die für uns, glaube ich, Sinn gemacht hätte. Da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Es geht eines, es geht ums Geld, es geht aber auch um Möglichkeiten, wo du dich entwickeln kannst. Und man hatte vielleicht in diesen 2 Jahren nicht mehr das volle Vertrauen in mich in Montreal. Und das haben wir auch gespürt und deswegen haben wir den Weg zurück in den Draft gewählt. Was eher unüblich ist, dass man 2-mal gedraftet wird. Dallas war beim ersten Draft schon sehr interessiert. Ich war dann, glaube ich, nicht mehr verfügbar, wie sie an der Reihe waren. Und Dallas hat mir dann nochmal die Chance gegeben, weitere Jahre im Prinzip mich weiterzuentwickeln. Natürlich in der gesamten Zeit hofft man natürlich, dass man irgendwann den Durchbruch schafft, aber die Dichte ist natürlich enorm. Und der Konkurrenzkampf, wie ich vorher angesprochen habe, ist einfach täglich vorhanden und es sind dann Kleinigkeiten, die den Unterschied machen, ob du es schaffst oder nicht. Und vor allem wird dieser Spieler auch gebraucht, dieser Spielertyp, der du bist.
Welche Kleinigkeiten waren es aus deiner Sicht, die dann ausschlaggebend waren, dass du es nicht geschafft hast?
Ja, ich glaube, das kann man ganz schnell zusammenfassen. Es ist de facto einfach so, dass ich nicht die Entwicklung gemacht habe, die es benötigt hätte, um den Durchbruch zu schaffen. Und ich denke, es waren viele Kleinigkeiten, die es in Summe dann ausmachen. Und ich denke, es gibt keine Ausreden dafür. Es ist einfach, ich von meiner Seite habe, glaube ich, das Bestmögliche versucht. Aber letztendlich hat es dann für diesen Sprung dann nicht gereicht.
Ich kann mir vorstellen, dass es eben so knapp vor seinem großen Ziel zu scheitern und wenn man in Amerika oder in Kanada mal Eishockey spielt, dann kann ja nur mehr die NHL das große Ziel sein. Also so knapp vor dem endgültigen Ziel zu scheitern, ist sicher auch mental nicht leicht zu verarbeiten. Wie hast du das damals verarbeitet und verkraftet?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob man es Scheitern nennen kann, das Ziel, wenn man Jugendlicher ist, ist einfach Eishockey-Profi zu werden. Profi bedeutet nichts anderes, eine Profiliga zu spielen und damit sein Geld zu verdienen. Die Realisierung, dass man den NHL-Traum nicht schafft, ist erst angekommen, als ich mich entschlossen habe, nach Österreich oder nach Europa zurückzukehren. Da hatte ich dann schon irrsinnige Probleme, das zu verkraften, weil man hat natürlich viel aufgegeben, über 10 Jahre in Nordamerika ohne Familie zu sein. Und dann ist man doch wieder in Österreich, wo man eigentlich gestartet hat. Und es soll nicht abwertend klingen, da in Österreich, wir spielen ja auch sehr gutes Eishockey, aber trotz allem, man kennt die Dimensionen, Sphären, die in Nordamerika herrschen, was den Profisport betrifft oder in Kanada. Und da habe ich natürlich dann schon einige Zeit daran zu nagen gehabt.
Wann hast du den Entschluss genau gefasst, dein Glück wieder in Österreich zu probieren?
Na, ich war damals, ich war bei den Edmund Neulers in meinem 7. NHL-Trainingslager. Da kommt dann irgendwann ein Zeitpunkt, die haben mir zwar einen Vertrag angeboten, da gibt es diese Einwege, Zweiwege, Dreiwege Verträge und in dem Fall wollte ich mich einfach nicht mehr in den unteren Ligen herumschlagen und weiter kämpfen. Ich würde es auch nicht als Aufgeben bezeichnen, also auf der anderen Seite hat man einen gewissen Zeitraum, wo man mit dem Sport, Profisport Geld verdienen kann. Ich hatte damals natürlich auch schon diese Gedanken, wie lange kann ich noch spielen, war 24 Jahre alt, man kann sagen so bis im Eishockey bis 35 ist realistisch auf Top-Niveau zu spielen und dann sind Angebote aus Europa gekommen und dann ist es natürlich schwierig, wenn du Angebote hast, die einfach besser sind als das, was in Nordamerika ist. Du bist in meinem Fall ein Österreicher, man kennt auch das Umfeld in Österreich, natürlich unser Lebensstandard ist sehr gut und vor allem dieser Druck ist wahrscheinlich nicht so hoch wie in Nordamerika, wo ständig jemand hinter dir wartet. Und was ich auch nicht mehr gut verkraftet habe, war damals diese Art von Coaching, die man in Nordamerika betrieben hat. Ich würde sagen, jetzt ist es eher anders, aber diese Mind Games, einfach immer wieder mit diesen Menschen zu spielen und in Wahrheit sie einfach als Ware zu bezeichnen. Und man wird ja auch herumgeschoben, sei es ein Trade oder man wird auf und ab geschickt. Also der Mensch hatte damals sehr wenig Wertigkeit und irgendwann, glaube ich, kommt man an den Punkt an, wo man es satt hat.
Rückblickend, welche Erfahrungen und Lernprozesse hast du aus deiner Zeit in Nordamerika für deine weitere Karriere als Spieler, aber auch für deine spätere berufliche Laufbahn mitgenommen?
Naja, in Summe, glaube ich, würde ich sagen, dass es für alle Tätigkeiten, die man angeht, dass man Mut braucht, eine gewisse Risikobereitschaft und dass es grundsätzlich immer machbar ist. Wenn ich zurückdenke und jetzt oft Kinder oder Familien sehe, wo die wo die 14-Jährigen herumlaufen und ich damals den Schritt alleine gewagt habe über den großen Teich, stelle ich mir schon die Frage, wie ich das damals geschafft habe, einfach in einem fremden Land das alles durchzumachen. Auf der anderen Seite hat es mir aber auch aufgezeigt, dass ich mich als Person gut weiterentwickelt habe und natürlich auch jetzt nicht vor größeren Herausforderungen nicht zurückschrecke, sondern die einfach angehe. Und ich sehe es auch immer so, dass man muss ja nicht immer alles meistern. Da sind wir wieder bei dem Schritt. Auch mein Unternehmen wurde aus dem Grund mit dem Namen Get Better bezeichnet, weil ich denke, aus jeder Situation kann man lernen und man soll besser werden und daraus wachsen. Und so sehe ich auch jetzt diverse Situationen an, einfach als Möglichkeit, sich zu entwickeln.
Deine erste Station zurück in Europa hat dich nach Wien geführt, in die Hauptstadt, zu den Vienna Capitals, mit denen du bereits in deiner zweiten Saison den Meistertitel feiern hast dürfen. Das war ja auch kein unwesentlicher Meistertitel für die Capitals, nämlich der erste in der damals noch jungen Vereinsgeschichte. Wie hast du die Zeit in Wien erlebt und vor allem die Zeit auch in der Meistersaison in einer doch recht legendären Truppe mit Jim Boney als Head Coach und dann vor allem Superstars oder Liga-Superstars wie Bob Wren zum Beispiel?
Ja gut, wir haben ja vorher über diese mentale Zeit gesprochen, die sehr herausfordernd war. Und ich denke, dass bei den Capitals genau das sich geändert hat, beziehungsweise mein persönlicher Durchbruch auch wieder oder dieses Umdenken, dass man wieder ein wichtiger Teil einer Mannschaft sein kann. Wie du es angesprochen hast, das war natürlich eine sensationelle Truppe. Ich denke, Jim Boney war damals dieser Glückscoach, der einfach eine Mannschaft zusammengestellt hatte, die einfach, glaube ich, fast von alleine gespielt hätte. Wir haben intern eine super Dynamik entwickelt gehabt. Es ist alles irgendwie von selbst gelaufen und das ist immer so, wenn ein Team dann eine Meisterschaft gewinnt, dass es diese Dynamik benötigt, um diese Meisterschaft zu gewinnen. Für mich auf meiner Seite war es natürlich ein Wahnsinn, mit erfahrenen Leuten zu spielen. Und wie ich gesagt habe, ich habe damals dann selbst wieder auch eine Eigendynamik entwickelt. So ein Meistertitel beflügelt allgemein einfach. Und wir hatten einfach eine Menge Spaß. Und ich glaube, das Endresultat war einfach dann der Meistertitel, was auch heuer eigentlich spannend ist, weil die Capitals haben sich damals entschlossen, keinen einzigen NHL-Spieler in den Reihen aufzunehmen. Und wir haben auf dem Weg zum Meistertitel viele Teams geschlagen, die sich mit NHL-Spielern verstärkt hatten. Aber unsere Teamdynamik war einfach stärker und das zeigt also, dass im Eishockey die Mannschaft eigentlich immer wichtiger ist als einzelne Spieler.
Zur Info, es war damals ein Lockout in der NHL und deswegen haben österreichische Clubs und generell europäische Clubs die Möglichkeit gehabt, etwas leichter an NHL-Akteure zu kommen. Das hat es ja dann noch einmal gegeben, wie Thomas Wanek zum Beispiel in Graz dann engagiert war. Und ja und Lockouts stehen in der NHL immer wieder kurz bevor.
Naja, und deswegen heuer der Vergleich aufgrund der Covid-Krise. Die NHL hat ja ihre Saison so verschoben und wir sehen es ja jetzt auch in der Liga, dass einige Mannschaften sich punktuell verstärken. Aber einfach mit der Downside, dass eventuell diese Spieler dann auch in der Saison wieder abwandern. Und deswegen zum Beispiel auch in Linz, wir haben uns entschlossen, im Moment einfach auf das Team zu bauen, das wir haben und nicht sonderlich irgendwelche Verstärkungen suchen.
Du hast vorher gesagt, ihr habt viel Spaß in der Meistermannschaft der Capitals gehabt. Ein Punkt, warum ihr dann den Meistertitel erreicht habt. Spaß und Titelfeier gehören auch untrennbar zusammen. Hast du vielleicht ein Schmankerl oder eine besondere Erinnerung an die Titelfeierlichkeiten mit den Capitals?
Ja gut, wir haben sehr viel gefeiert. Ein Teil damals ist die Meistertrophäe, mit einem Glas, quasi, es war keine Glasschale, war da oben drauf montiert und wie wir die übernommen haben, war in meinem Kopf schon drinnen, dass das nicht lange halten wird. Und es war de facto so, ich glaube am zweiten Tag war diese Glasschale nicht mehr auf dem Pokal oben.
Wer war schon?
Wir wissen nicht mehr genau, auf der Fahrt zu der Party im Prater, im Auto, irgendwo ist dann die Schale abhanden gekommen. Man hatte versucht, dann wieder zu kleben, aber das gibt es nicht mehr. Der Pokal ist ja mittlerweile ein anderer. Aber einige persönliche Anekdoten waren noch, nach einer längeren Nacht bin ich irgendwann einmal in der Nähe der Donau aufgewacht.
Gut, jetzt brechen wir vielleicht auf.
Also das waren lustige Zeiten, die wir da gehabt haben, aber nach einer langen Saison natürlich haben wir einige Partys gefeiert.
Wien war sehr erfolgreich für dich. 2006 hast du dann trotzdem den Schritt weggemacht, nämlich den Schritt nach Linz. der dich bis heute begleiten sollte. Du hast dann bei den Black Wings Linz unterschrieben, 2012 deinen zweiten Titel errungen. Würdest du Linz schlussendlich als deine Eishockey-Heimat bezeichnen?
Ja, natürlich, es ist jetzt nicht nur meine Eishockey-Heimat, mittlerweile bin ich auch verheiratet hier und dieser Schritt damals, der wurde gemacht, weil ich mich als Spieler noch weiterentwickeln wollte. Bei den Capitals war ich dann ein Rollenspieler, wie man nennt, auf der dritten Linie. In dem Fall hatte ich eine gute Rolle, aber letztlich war es so, dass ich nochmal den Sprung auf die vorderen Reihen wollte. Ich wollte wieder ins Powerplay, wollte mich als Führungsspieler etablieren und in Linz sah ich diese Möglichkeit und man wollte mich auch haben und deswegen war es dann so und wie man jetzt sieht, ich bin jetzt schon sehr lange hier und über diesen Sommer hat es sich eben einfach wieder ergeben, dass ich auch hier wieder in dem Verein in einer anderen Position eingestiegen bin.
Die Stationen in Österreich haben dir auch eine sehr ansehnliche Nationalteam-Karriere ermöglicht. Das Nationalteam lebt seit Jahrzehnten eigentlich ein Fahrstuhldasein. Also es steht ständig zwischen AWM und BWM hin und her. Wie erlebt man als Spieler dieses ständige Auf und Ab? Welche Hebel und vor allem auch im Hinblick jetzt auf deine General Manager Position, welche Hebel würdest du heute in Bewegung setzen, damit sich in weiterer Folge auch das Nationalteam in der höchsten Ebene etablieren kann? Mir ist schon klar, dass du als General Manager der Black Wings jetzt keinen unmittelbaren Hebel setzen kannst, aber was ist generell zu tun, damit dieses Fahrstuhldasein aufhört? Und wie hast das du als Spieler erlebt?
Naja, es gibt da gibt es mehrere Hebel, die in Bewegung gesetzt gehören, glaube ich, aber letztlich ist es so, man muss auch aufpassen, Österreich ist eine sehr kleine Eishockey-Nation und glaube, wir haben uns über Jahre ganz gut etabliert in den Top-Nationen, natürlich nicht nichtsdestotrotz sind wir kein Kanada, Amerika, Russland oder Schweden. Der Sport an sich in Österreich hat nicht diesen Stellenwert. Ich denke, als Spieler haben wir das, wir haben immer unser Bestes gegeben. Manchmal hat es eben gereicht, manchmal auch nicht. Da gibt es viele Leute, denken, es ist verbunden mit weniger Eiszeit. Das war in unseren Jahren ja nicht der Fall. Unsere Topspieler hatten diese Eiszeit in der Liga. Aber ich denke, langfristig müsste es ein Umdenken geben. Wir würden in Österreich mehr Eishallen brauchen. Wir würden natürlich auch mehr Geld in diese Entwicklung stecken müssen. Und da diese Diskussionen gibt es ja immer wieder. Spielen einige Legionäre in unserer Liga. Und ob das dann die Lösung sein würde, weiß ich nicht. Aber letztlich ist es einfach wichtig, dass man Jugendlichen die Möglichkeit gibt, sich bestmöglich zu entwickeln und da braucht man auch sehr gute Coaches in den Nachwuchsreihen und ich glaube, das ist auch mein Ziel, langfristig in Linz so eine Talentschmiede zu etablieren und gute Trainer hierher zu holen, das ist mir mit dem einen oder anderen Mann heuer schon gelungen, aber es braucht natürlich auch eine Bereitschaft der Sponsoren und des Präsidiums, diesen Weg zu gehen, der natürlich ein längerer ist, als wenn man sich Spieler kauft.
Wie hast du als Spieler erlebt? Also ist es schwierig, zwischen diesen beiden doch sehr unterschiedlichen Niveaus zu agieren? In der BWM hat Österreich eher den Anspruch, offensiv zu spielen, Tore zu erzielen, die Gruppe zu gewinnen. Bei der AWM ist es ja das komplette Gegenteil. Eher defensiv sicher stehen und versuchen halt die Null zu halten, so lange wie möglich und mit ein, zwei gefährlichen Kontern vielleicht sogar in Führung zu gehen.
Ja, die Spielphilosophie ist auf jeden Fall anders, hast du richtig gesagt. In der BWM ist eigentlich sind wir als Nation aufgefordert, das Spiel zu gestalten. Auf dem A-Gruppenniveau ist es nicht immer die Technik, die uns fehlt, es ist einfach, dass wir dieses Tempo in der Saison nicht gewohnt sind. Unsere Spieler haben die Fähigkeiten, eigentlich auf höherem Niveau zu spielen. Man sieht, der ein oder andere schafft das ja im Ausland in Top-Ligen. Aber im Allgemeinen ist unsere Liga in Österreich einfach etwas langsamer und wenn man dann auf diesem Niveau spielen muss, ist man mal kurzfristig überfordert und bis du dich dann auf dieses Niveau begeben kannst, das dauert seine Zeit, ist meistens diese AWM vorbei. Für unsere Spieler die Verarbeitung dieses Prozesses ist immer die schwierige, weil man ja grundsätzlich weiß, dass man vielleicht auch technisches besser drauf hätte. Und ein gewisser Frust natürlich drinnen ist, weil man dann sieht, wie gut so ein Team dann in Summe ist. Wir haben ja auch gute Einzelspieler, die auf Top-Niveau spielen, aber wir als Gruppe es nicht immer geschafft haben, dann diese Dynamik in kurzer Zeit reinzubringen, um mit diesen Top-Nationen mitspielen zu können.
Kaffeehaus-Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirchschlager und Simon-Peter Karamzer.